Hi, ich bin Franzi, 19 Jahre alt, habe dieses Jahr nach dem Abitur einen Freiwilligendienst in Frankreich begonnen und habe 9 Jahre Fußball gespielt.
Ich bin Vincent, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere Philosophie in Freiburg und habe auch 8 Jahre lang Fußball gespielt.
In unserem Podcast soll es heute, wie ihr vielleicht schon vermutet habt, auch um Fußball gehen. Genauer gesagt um Rassismus im Fußball. Für uns beide ist Fußball eine echte Herzenssache. Aber wir finden, dass Fußball nur dann schön ist, wenn niemand Angst haben muss, rassistisch beleidigt zu werden oder vielleicht sogar rassistisch motivierte Gewalt erfahren muss.
Bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, war mir nicht bewusst, wie verbreitet Rassismus im Fußball heutzutage immer noch ist. Immer mal wieder habe ich in den Medien gehört, dass Spieler rassistisch beleidigt wurden, aber dass auch im Amateurfußball Rassismus so regelmäßig vorkommt und die Täter oft davonkommen, ohne dafür bestraft zu werden, das hat mich schon sehr schockiert.
Ja, und da wir beide weiß sind und dementsprechend keine persönlichen Erfahrungen mit Rassismus haben, war es uns wichtig, nicht nur irgendwelche Statistiken und Fakten aufzuzählen, sondern jemanden, der wirklich betroffen ist, zu fragen, wie er Rassismus im Fußball erlebt. In dieser Folge möchten wir euch nochmal deutlich machen, wie präsent Rassismus im Fußball leider immer noch ist und an euch appellieren, einzugreifen und Solidarität zu zeigen, wenn ihr von rassistischen Vorfällen mitbekommt.
Dafür hat Franzi mit Celles gesprochen. Celles ist Amateurfußballer und spielt beim FC Bitburg. Ich werde euch zwischendurch mit Hintergrundinformationen und Statistiken aus dem Profisport versorgen. Im Interview hat Celles über seine Rassismuserfahrungen auf dem Fußballplatz und über eines seiner Vorbilder gesprochen. Aber auch darüber, was jeder Einzelne von uns gegen Rassismus tun kann.
Erzähl mal, was hast du so Erfahrungen gemacht mit Rassismus im Fußball?
Meine erste Erfahrung war tatsächlich in der D-Jugend. Da war ich 12 Jahre. Wir hatten einen Trainer oder einen Gegner. Der Trainer dort hat seine Spieler angestachelt, absichtlich auf mich draufzugehen und mich zu beleidigen. Und er hat selber auch mitgemacht und war sehr, sehr aggressiv an der Seitenlinie. Der hat mich über die Jahre aber auch verfolgt. Ja. Es gibt ja Rückspiele im Fußball. Ich habe ihn in der C-Jugend getroffen, ich habe ihn in der B-Jugend getroffen, ich habe ihn im Herrenbereich wieder getroffen. Und er hat sich seitdem nicht verändert. Aber er ist leider auch nur einer von sehr vielen, die genauso handeln wie er. Ja. Ich habe das leider so kennengelernt, dass es auch ein taktischer oder strategischer Weg ist, ein Fußballspiel zu gewinnen, indem man auf einen drauf geht, den man beleidigt, in dem Falle vor allen Dingen rassistischer.
Immer wieder sieht sich Celles offenen rassistischen Anfeindungen ausgesetzt. Celles Beispiel zeigt, dass diese Anfeindungen dabei nicht nur aus dem Affekt herausfallen, sondern auch gezielt als strategisches Mittel eingesetzt werden. Konsequenzen dafür gibt es sehr selten.
Würdest du sagen, dir begegnet Rassismus im Fußball öfter als sonst im Alltag?
Ich würde sagen, Rassismus begegnet mir immer dann, wenn ich irgendwo heraussteche. Dann begegnet mir jedes Mal Rassismus, egal wo es ist. Jetzt beim Fußball, wenn ich da der Schnellste auf dem Platz bin, dann kann ich damit rechnen, dass irgendwas kommt. Ja. Man merkt es auch in den Aussagen dann. Ja. Der pflückt ja die Bälle aus der Luft wie Kokosnüsse von den Bäumen. Bis hin zu, haltet mal den Black Beauty da auf, was macht der Affe auf dem Platz? Ja.
Unzählige Beispiele aus dem männlichen Profifußball zeigen, wie verbreitet das Problem ist. Die Brüder Hamid und Halil Altintop haben schon 2006 den Rassismus angeklagt, den sie von Gegenspielern erleben. Auch Mario Balotelli ist immer wieder Opfer von rassistischen Beleidigungen. Balotelli ist Stürmer und spielt momentan in der türkischen Super League. Bei seinen Stationen in der italienischen Liga und bei Länderspielen für Italien wurde er von Fans sogar mit Affenlauten beschimpft. Celles hat ein besonderes Verhältnis zu ihm.
Ich muss sagen, das ist auch ein sehr emotionales Thema. Wenn ich ihm zugeguckt habe und dann mitbekommen habe, egal ob er jetzt hier in der EM gegen Deutschland 2 Tore schießt und dann als Affe von den deutschen Fans beleidigt wird und ausgepfiffen wird, oder ob er in einem Verein spielt und dort bis auf Übelste von Gegenspielern und von Fans in Italien beleidigt wird und ein gestandener Mann, ja. Ich glaube, der ist 1,90 groß, der Balotelli. Ein richtiger Mann, ja. Durchtrainiert. Wirklich, du kriegst Angst, wenn er anläuft, ja. Und dann sitzt er da auf der Bank und ist am Weinen. Und das ist so der Vorbild, du musst ihn zusehen, wie er da am Weinen ist, weil er selber daran zerbricht. Und auch er hat keine Lösung dafür gefunden. Und das tut schon im Herzen weh, wenn man das als Schwarzer sieht. Jedes Mal, wenn ich das sehe, ja, dann kriege ich richtig Gänsehaut, ja.
In einer Dokumentation der Sportschau aus dem Juni 2021 berichtet die Rassismusforscherin Professor Dr. Tina Nobis von einer Studie, bei der untersucht wurde, wie gut schwarze Fußballer in Führungspositionen im deutschen Profifußball vertreten sind. Während bei den Spielern der ersten und zweiten Bundesliga 70% weiß und 30% schwarz oder POC sind, sind in den Abteilungen Management, Trainerstäbe, Scouting-Abteilung und Vorstand 97% der Mitarbeiter weiß. Das ist eine krasse Unterrepräsentation von schwarzen Menschen und POCs. Rassismus ist also nicht nur ein Problem, das durch einzelne Individuen verursacht wird, sondern ein systematisches Problem. Man spricht hier auch von strukturellem Rassismus. Und trotzdem kann jeder Einzelne etwas dagegen tun und aktiv eingreifen, wenn jemand rassistisch beleidigt wird.
Und hat da auch irgendwer von den Zuschauern mal drauf reagiert?
Das Kuriose ist, dass das wirklich sehr, sehr selten passiert, dass ein Zuschauer da reagiert. Weil das, aber wenn man die dann mal darauf anspricht, warum reagierst du dann nicht, wenn das passiert, heißt es, ja, man muss es einfach ignorieren, schluck das einfach runter. Ich habe gelernt, dass das definitiv nicht der falsche Weg, ja. Schlüssel zum Erfolg ist.
Genau. Ja. Und spielst du selber jetzt auch noch?
Oder? Mhm, spielst du auch noch, genau.
Und dann erlebst du sowas immer noch oder eher weniger als in der Jugend oder häufiger, was würdest du sagen?
Spätestens jedes dritte, vierte Spiel. Wenn man selber spielt, kommt es. Man muss dem Jungen noch irgendwas geben. Ja. Man muss, genauso wie man einen schnellen Typen auf dem Platz sagt, ja, halt mal den Speedy Gonzales auf, muss man den, über den Schwarzen sagen, halt mal den Affen da vorne auf.
Schwarze Menschen werden im Fußball also nicht nur rassistisch beleidigt, sondern ihnen werden auch bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Zum Beispiel, dass sie schneller sind als weiße Spieler. Dafür gibt es in der Forschung sogar einen Fachbegriff. Das als Racial Stacking bezeichnete Phänomen tritt in Mannschaftssportarten auf und bedeutet, dass schwarze Sportlerinnen und Sportler auf zentralen taktischen und spielführenden Positionen weniger häufig eingesetzt werden, während sie auf körper- und athletikbetonten Positionen häufiger eingesetzt werden. In der ersten und zweiten Bundesliga sind bei den Torhütern 97% weiß und nur 3% nicht weiß. Eine krasse Unterrepräsentation. Die offensiven Außenfeldpositionen sind zu 52% mit weißen Spielern besetzt und zu 48% mit schwarzen Spielern oder POCs. Eine deutliche Überrepräsentation. Diese Positionen gelten als die athletischeren, aber weniger Spielintelligenz erfordernden Positionen. Doch es gibt auch positive Beispiele aus Helles Verein, die zumindest vorsichtige Hoffnung auf Besserung machen.
Und dein eigener Verein, greift der dann mal ein, wenn die sowas mitbekommen?
Ja, glücklicherweise ja. Wir hatten jetzt vor kurzem auch wieder den Fall. Und da war auch ein Spieler, der vor den Augen des Schiedsrichters, vor den Augen der, seiner Mitspieler und uns, der geschrien hat, ey, der scheiß Schwarze dahinter, der Neger soll mal seine Fresse halten, ja. Dann bin ich nach dem Spiel zu ihm hingegangen und habe gefragt, hey, was wolltest du mir eigentlich damit sagen? Er selber wollte aber nicht mit mir sprechen, ist dann weggegangen. Ich habe dem Schiedsrichter darauf angesprochen, der sagt, ja, ich habe nichts davon mitbekommen. Hätte ich was mitbekommen, so sagen es alle, hätte ich natürlich was gemacht. Ja. Aber das Coole, was dann passiert ist, ist, dass der Forscher von der Geschichte mitbekommen hat, eine Anzeige geschaltet hat. Und er hat dann auch tatsächlich eine Spielsperre bekommen vom Fußballverband für 2 Spiele. Und normalerweise gibt es für Rassismus mindestens 6 Spiele. Mhm. Ja, mindestens. Er bekam nur 2 Spiele, weil der Fußballverband sagt, das war an sich zwar eine Beleidigung, aber das war auf gar keinen Fall eine rassistische Beleidigung. Das war die Aussage des Fußballverbandes. Ja.
Auch in der Berichterstattung sind rassistische Muster nach wie vor aufzufinden. Das geht aus einer Studie hervor, die in der vergangenen Saison die Kommentierungen der englischen, spanischen und französischen Liga untersucht hat. Wenn über schwarze Spieler berichtet wird, geht es dabei vor allem um Athletik und Körperlichkeit. Teilweise wird ihnen dabei sogar ein natürliches Talent zugeschrieben. Das kommt laut Professor Dr. Tina Nobis einer Absprache von Leistung als Ergebnis harter Arbeit gleich. Wenn über weiße Spieler berichtet wird, geht es viel häufiger um Begriffe wie Disziplin, Teamorientierung und Spielführung. Dass solche Vorurteile sogar in rohe Gewalt münden können, zeigt die letzte Geschichte, die Selles uns erzählt hat.
Und in Cottbus selber hat auch ein sehr bekannter Spieler aus unserem Familienkreis gespielt und war dort auch teilweise Kapitän, zeitweise. Musste da aber auch als Kapitän seiner Mannschaft viele Aktionen miterleben. Beispielsweise wurde er nach einem Spiel von Hooligans der eigenen Mannschaft zusammengeschlagen. Ja, und zwar sind die Hooligans, wie das in Cottbus wohl üblich ist, durch die Straßen gezogen, ganz normal, und haben dann gedacht, ja, wir hauen mal ein paar Schwarze kaputt, die wir finden, oder ein paar Ausländer. Und er war zufällig auf dem Weg vom Stadion wieder nach Hause, ja, zu Fuß. Die haben ihn gesehen und haben auf ihn eingeschlagen, haben ihn krankenhausreif geschlagen und haben aber nicht gewusst, dass das unser Kapitän ist. Ja, haben danach erst reagiert, oh, da ist unser Kapitän. solche Storys kriegt man halt auch mit, wenn man in den Kreisen unterwegs ist, wie und viele weitere, ja. Ja, dass Spieler, Mitspieler, die schwarz sind, abgeworfen werden mit Flaschen, mit Glasflaschen, mit Bierflaschen, allem drum und dran. Und wenn die sich dann aufregen, kriegen die eine Sperre. Mhm. Wenn die Spieler sich aufregen.
Wenn du jetzt noch irgendwas sagen könntest an meine Zuhörer, so was könnten sie vielleicht noch interessant finden, was hast du noch so zu erzählen? Irgendeine Message?
Also eine Message, die ganz wichtig ist, wie gesagt, Rassismus hört erst auf, wenn wir wirklich allen klar machen können, dass es wirklich keinen Platz hat. Und das konsequent. Ich will für mich nicht sehen, dass einer von meinen Brüdern, meinen Schwestern denselben Struggle haben, wie ich ihn hatte. Ja, dass sie dieselben Gedanken haben, dasselbe Problem haben, dass sie auf dem Platz stehen und sich alleine fühlen, weil keiner da ist, der einen in dem Moment verstehen kann, der in dem Moment unterstützt. Ja. Das darf es für mich nie wieder geben. Es darf niemals gesagt werden, ist es okay, ist es passiert. Niemals mehr, nie wieder. Das ist so mein Wunsch. Und das geht, alleine geht das nicht. Ja. Dafür müssen alle mitmachen, unbedingt.
Nicht nur Celis hat eine Message an uns, sondern auch viele betroffene Profifußballer setzen sich dafür ein, Rassismus zu bekämpfen. Der brasilianische Fußballspieler Tyson schrieb nach einem rassistischen Vorfall auf Instagram: In einer rassistischen Gesellschaft reicht es nicht aus, nicht rassistisch zu sein. Wir müssen antirassistisch sein. Er wurde damals vom Platz geschickt, weil er der gegnerischen Fankurve den Mittelfinger gezeigt hatte, nachdem sie ihn rassistisch angegriffen hatten. Mit seinem Statement will Tyson sagen, dass wir eben in genau solchen Situationen nicht nur still dasitzen und nichts tun, sondern eingreifen und uns auf die Seite des Opfers stellen und ganz klar machen, dass wir Rassismus nicht akzeptieren. Denn wenn wir nichts tun und den Rassismus einfach geschehen lassen, sind wir nicht besser als die Täter. Im Gegenteil, wir zeigen ihnen damit, dass ihre Handlungen in Ordnung oder akzeptabel sind. Wie können wir also eine Änderung in ihrem Verhalten erwarten, wenn wir uns nicht aktiv dafür einsetzen?
Unsere Recherchen haben uns gezeigt, dass es leider immer noch zu viele rassistische Vorfälle im Fußball gibt, aber auch, dass schwarze Spieler strukturell benachteiligt sind. Das heißt, dass rassistische Gewalt nicht nur ein Problem ist, das durch ein paar betrunkene Hooligans im Stadion verursacht wird und auch nicht nur dadurch gelöst werden kann, wenn wir den Hooligans ein Stadionverbot erteilen, sondern Rassismus wird durch Vorurteile ausgelöst, die tief in unserer Gesellschaft verankert sind. Wir sind davon überzeugt, dass wir das ändern müssen und auch können, aber ich glaube auch, dass das nicht von einem Tag auf den anderen geht, sondern dass es vermutlich leider noch mehrere Jahre oder Jahrzehnte dauern wird, bis ein Umdenken in allen gesellschaftlichen Bereichen stattfindet. Trotzdem können wir auch heute schon damit anfangen, denn wie Celis es schon gesagt hat, es müssen alle mitmachen und es ist auch keine Lösung, Rassismus zu ignorieren. Wenn wir das schaffen, können wir uns irgendwann vielleicht auch wieder ausschließlich den schönen Seiten im Fußball widmen.